Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu diesem Demo-Webcast SharePoint Foundation 2010 einrichten mit Authentifizierung gegen eine SQL-Datenbank. Was ich in diesem Webcast tun möchte, ist zum einen Ihnen zeigen, wie man auf einem vorhandenen Server SharePoint Foundation 2010 einrichtet. Ganz einfach, ganz simpel, wirklich keine große Sache. Aber der zweite Teil besteht dann darin, wie ich das Ganze so einrichte, dass keine Windows-Authentifizierung, sondern die Authentifizierung gegen eine SQL-Datenbank erfolgt. Das ganze Ziel soll sein, am Ende ein Testsystem, ein Entwicklungssystem rauszubekommen und auch grundsätzlich die Ideen zu haben, wie man das Ganze produktiv nimmt. Deswegen alles in einer großen Demo heute. Mein Name ist Steffen Krause. Sie erreichen mich jederzeit über meinen blogs.technet.com, Steffen K. Und das Ganze ist natürlich wie immer nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es ist eine Möglichkeit des Vorgehens und unsere Rechtsabteilung besteht darauf, dass ich den Haftungsausschluss reinnehme. So, was mache ich? Gegeben sei ein Windows Server 2008 R2 oder 2008 mit Service Pack 2. Es muss eine x64-Version sein. Sie sollte mindestens 3 bis 4 GB RAM haben. Und es muss mindestens Web Edition sein. Das ist neu. In diesem Fall habe ich einen Standalone-Server. Das heißt, keine Domäne, kein nichts. Gehen Sie davon aus, Sie mieten sich irgendwo einen Server im Internet, einen dedizierten Server und wollen damit SharePoint betreiben. Das ist die Idee der heutigen Demo. Ziel ist ein SharePoint Foundation-System, was Sie verwenden können, mit SSL-verschlüsseltem Zugriff für die Formular-Authentifizierung gesichert und diese Authentifizierung erfolgt gegen eine SQL-Datenbank. Was sind die Schritte, die ich durchführe? Vorher sollten Sie immer alle aktuellen Updates installieren. Das lasse ich jetzt hier weg, weil ich das bereits vor dem Webcast gemacht habe. Dann die Netzwerkkonfiguration werde ich anpassen. Ein Stolperstrick ist immer IPv6, wenn es nicht korrekt konfiguriert ist. Die meisten tun das nicht. Die lassen es einfach in der Standardkonfiguration an. Das kann Probleme machen. Deswegen schalten Sie es aus, wenn Sie es nicht korrekt konfigurieren. Und Sie sollten für ein Testsystem natürlich immer eine feste IP haben. Dann müssen wir das Ganze eintragen, DNS konfigurieren oder, wenn Sie gar kein DNS zur Verfügung haben auf Ihrem System, DNS direkt als Server einrichten. Das tue ich. Auf dem Testsystem, damit alles ordentlich funktioniert, die verstärkte Sicherheitskonfiguration von IE deaktivieren, dann SharePoint Foundation herunterladen, die Voraussetzungen installieren, SharePoint selbst installieren, den SharePoint-Konfigurationsassistenten ausführen, gegebenenfalls SharePoint-Updates installieren, testen, ob ich mit normaler Windows-Authentifizierung drankomme. Für weiteres brauchen wir SQL Management Studio Express, das laden wir herunter und installieren und wir brauchen das Tool Self-SSL, wenn man kein gültiges SSL-Zertifikat hat, aus dem IIS 6 Resource Kit das herunterladen und installieren. Dann erstellen wir die Datenbank, in der wir die Benutzeraccounts speichern wollen. Das geht mit ASP.NET REC SQL. Wir konfigurieren SQL-Server für gemischte Authentifizierung. Wir erstellen einen SQL-Benutzer und geben dem Rechte an der Benutzerdatenbank. Dann müssen wir diese Datenbank SharePoint bekannt machen. Das müssen wir einmal in der Zentralverwaltung, brauchen wir eine Verbindungszeichenfolge. Wir brauchen einen Role-Provider und einen Membership-Provider. Dasselbe nochmal für die Security-Token-Service-Application, die verwendet wird durch die Authentifizierung in SharePoint. Als nächstes erstellen wir die Web-Anwendung, auf die wir mit forderungsbasierter Authentifizierung oder Formular-Authentifizierung zugreifen wollen. Damit wir die Kennwörter nicht im Klartext übertragen, muss die für SSL konfiguriert werden. Dort tragen wir Role Provider und Membership Provider ein und wir erstellen eine Site Collection. Dann müssen wir im IIS für SSL das Zertifikat laden oder auf dem Testsystem uns mit Self-SSL selbst eins erstellen und wir müssen den DNS-Alias anlegen, unter dem wir zugreifen wollen. Als nächstes konfigurieren wir die Web-Anwendung wiederum im IIS-Manager. Erstellen wiederum eine Verbindungszeichenfolge Role Provider Membership Provider. Dann müssen wir den Standard Role Provider ändern, damit wir die Rollen anlegen können. Den Standard Membership Provider ändern, damit wir die Benutzer anlegen können. Dann können wir in der Zentralverwaltung einen dieser gerade angelegten Benutzer als Website-Sammlungsadministrator festlegen und können testen, ob wir uns anmelden können. Dabei wird es zu einem Fehler kommen, deswegen müssen wir am Ende den Membership und den Role Provider wieder auf den Standard Claims Provider zurückändern. Dann können wir uns anmelden, können die Berechtigung einstellen, wir sind fertig und dann gibt es noch ein paar optionale Schritte. Das war ein Überblick von dem, was wir tun. Kommen wir nun also zur Demo. Fangen wir an. Ich gehe davon aus, dass Sie einen leeren Windows Server 2008 R2 in der Web Edition oder einer höheren Edition, aber in diesem Fall habe ich die kleinstmögliche, die Web Edition haben, oder aber auch einen Windows Server 2008 mit mindestens der Web Edition. Das ist übrigens neu in SharePoint Foundation 2010, dass Sie den auch auf Web Edition installieren können, inklusive der Datenbank. Das ging vorher nicht. Das Erste, was ich empfehle, ist schon mal die Netzwerkkonfiguration anpassen. Sie sollten für alles, was wir später machen, eine feste IP-Adresse haben und Sie sollten IPv6 deaktivieren, damit nicht aus Versehen der Zugriff über IPv6 erfolgt und Sie dann doch wieder eine dynamische Konfiguration haben. Deswegen gehe ich auf den Server Manager. Der sollte sich normalerweise automatisch starten. Gehe auf Netzwerkverbindungen anzeigen und gehe hier auf die Eigenschaften, deaktiviere das IPv6-Protokoll und im IPv4-Protokoll trage ich eine feste Netzwerkadresse ein. Und im Augenblick als DNS-Server auch meinen Router. Das werden wir in einem späteren Teil der Demo ändern, denn wir wollen lokalen DNS-Server anlegen, damit wir die Namensauflösung vernünftig haben. Das ist dann auch gleich der nächste Schritt. Dazu gehe ich hier auf Rollen in meinem Server Manager und sage, ich möchte die Rolle DNS-Server hinzufügen. Webserver haben wir schon eingerichtet, DNS-Server empfehle ich. So. Und installiere diese Rolle. Nach der Installation kann ich dann den DNS-Manager aufrufen. Das finden Sie unter Verwaltung, DNS. Haben den lokalen Server, legen als allererstes eine Forward-Lookup-Zone für unseren lokalen Domainnamen an. skdomain.local heißt die in meinem Fall. Dynamische Updates brauche ich hier nicht. Okay. Und jetzt ein Hostnamen für unseren lokalen Server. Der heißt sk-wws. Und die IP-Adresse ist die, die wir gerade als feste IP-Adresse eingegeben haben. 192.168.178.12. Okay. Haben wir. Kurzer Test, ob das Ganze funktioniert. NS Lookup. Das kann noch nicht funktionieren. Warum nicht? Weil wir es für unsere lokale IP-Adresse, für unser lokales Netzwerk noch nicht eingetragen haben. Also nochmal zurück auf die Netzwerkeinstellungen, Eigenschaften und geben jetzt den lokalen Server 192.168.178.12 als DNS-Server ein. So, jetzt soll die Namensauflösung funktionieren. sk-wws.skdomain.local und der Name wird aufgelöst. Damit jetzt Internetadressen auch vernünftig aufgelöst werden, sollten wir im DNS-Server noch einen Forwarder eintragen, der entsprechend die weitere Namensauflösung macht. Dazu gehe ich auf die Eigenschaften des DNS-Servers. Gehe auf Weiterleitung, sage, ich möchte eine Weiterleitung haben, 192.168.178.1 auf meinen primären DNS-Server und damit geht auch die Namensauflösung für Internetadressen. Machen wir also mal ein NS-Lookup www.microsoft.com und wir kriegen eine Antwort. Sehr schön. Damit haben wir das Ganze also eingerichtet. Ein nächster Schritt, der für Testzwecke sehr sinnvoll ist, ist die verstärkte Sicherheitskonfiguration von Internet Explorer ausschalten. Das können wir auch im Server Manager machen, denn wenn wir Tests lokal auf der Maschine machen, kriegen wir sonst Probleme mit verschiedenen SharePoint-Konfigurationen. Die Konfiguration ist hier, verstärkte Sicherheitskonfiguration für IE konfigurieren, aus. Wenn der Server tatsächlich irgendwann mal produktiv genutzt werden soll, sollte das auf jeden Fall eingeschaltet sein. Okay, jetzt können wir Internet Explorer starten. Gehen auf download.microsoft.com oder gleich auf den Link, den ich im zugehörigen Dokument veröffentliche. Und hier suchen Sie nach SharePoint Foundation 2010. Okay. Laden das Ganze herunter. Hier SharePoint Foundation 2010. Wählen die deutsche Version aus, beziehungsweise die Version, die Sie haben wollen. Gehen auf Change. Und laden das einfach herunter. In meinem Fall habe ich das schon mal getan. Hier ist mein SharePoint Foundation und ich führe das einfach aus. Damit kommen wir dann also auch zur eigentlichen SharePoint 2010 Installation. Hier können Sie entsprechend lesen, Hard- und Softwareanforderungen prüfen, Installationshandbuch lesen, Upgrade-Handbuch lesen. Und dann, nachdem Sie das getan haben, gehen Sie auf Installationsvoraussetzungen installieren. Sie sehen, hier werden eine Vielzahl von Voraussetzungen, die SharePoint für den Betrieb braucht, konfiguriert. Okay, und die werden jetzt nach dem Lesen und Zustimmen der Lizenzvereinbarung vollautomatisch installiert. Sie brauchen also dafür nicht viel zu tun. Sie brauchen nur eine Internetverbindung und alles wird im Hintergrund für Sie getan. Nach einer gewissen Zeit ist dann diese Installation fertig. Wir gehen hier einfach auf Fertigstellen, schauen vorher nochmal durch, ob überall erfolgreich installiert steht. Und der Server startet höchstwahrscheinlich neu. Nach dem Neustart startet dann auch die entsprechende Konfiguration der Systemvoraussetzungen neu. Und wir warten dann, bis das abgeschlossen ist. Okay, jetzt ist er wirklich fertig. Server Manager können wir in diesem Fall zumachen. Die Konfiguration auch. Und jetzt starten wir die SharePoint-Installation nochmal. Gehen also nochmal auf die SharePoint Foundation Exe. Und können jetzt SharePoint Foundation installieren. Jetzt werden also die eigentlichen SharePoint Bits installiert. Ich schaue mir den entsprechenden Lizenzvertrag an. Und wenn Sie einen einzelnen Testserver installieren, wählen Sie an dieser Stelle eigenständig aus. Wenn Sie später mehr Server hinzufügen wollen oder es noch nicht wissen, wählen Sie Server Farm aus, dann muss aber deutlich mehr konfiguriert werden. Also eigenständiger Server. Und die entsprechenden Bits werden hier installiert. Am Ende der Installation werden automatisch noch einige Updates eingespielt. So, die Bits sind installiert. Jetzt steht hier die Frage, ob Sie gleich den Konfigurationsassistenten ausführen wollen. Beim Standalone-Server sollten Sie das in jedem Fall tun, sodass dieser Konfigurationsassistent jetzt also startet. Der ist sehr einfach. Ihr IIS wird übrigens zwischendurch gestoppt, darauf werden Sie hingewiesen. Und ansonsten geht der Konfigurationsassistent jetzt im Wesentlichen ohne weitere Nachfragen komplett durch. Und danach haben Sie einen funktionstüchtigen SharePoint-Server. Am Ende sollte dann da stehen, dass der Konfigurationsassistent erfolgreich war. Gehen auf Fertigstellen. Und der SharePoint startet mit einer Standard-Team-Site, die automatisch in einer Site-Collection unter dem Namen des Servers eingerichtet wurde. Es dauert eine kleine Weile, SharePoint braucht eine Weile zum Starten. Bei der Gelegenheit sollten wir dann auch gleich mal in die SharePoint-Zentralverwaltung gucken. Die finden Sie unter Microsoft SharePoint Products, SharePoint 2010 Zentralverwaltung, denn hier ist die gesamte Konfiguration festgelegt. Sie werden hier nach Benutzernamen und Kennwort gefragt. Okay. Und Sie sehen hier, meine SharePoint Homepage ist geladen, alles eingerichtet, ebenso die Homepage der Zentralverwaltung, die wir nachher noch umfänglich brauchen werden. Der nächste Schritt, den ich jetzt empfehle, ist optional, aber ich empfehle es trotzdem. Was Sie nämlich tun sollten, ist, die SQL-Server-Verwaltungstools zu installieren, damit Sie später, wenn irgendwelche Probleme auftreten, mal schnell in die SQL-Konfiguration schauen können. Dazu gehen wir wieder auf download.microsoft.com, suchen nach SQL Manage and Studio Express R2 für die aktuelle R2-Version von SQL Server. Okay. Und finden hier einen Download, SQL Server 2008 R2 Management Tools. Wählen gegebenenfalls wieder die deutsche Sprache aus und laden die herunter. Okay. X64, Ihr Server muss ja für SharePoint sowieso ein X64-System sein. So, das führen Sie dann einfach aus. Und installieren das Management Studio Express. Hier werden erst Systemvoraussetzungen geprüft und dann wird die eigentliche Installation ausgeführt. So, Sie wählen jetzt zumindest die Verwaltungstools aus und klicken dann durch die anderen Dialoge einfach durch. So, auch hier einfach weiter. Und das Tool wird installiert. Gegebenenfalls müssen Sie danach Ihren Computer einmal neu starten. Okay, machen wir das. Okay. Nach dem Neustart des Servers sollten wir erstmal Management Studio Express ausprobieren. Gehe also hier drauf, SQL Server Management Tools. Dann können wir eine Verbindung mit dem Server herstellen. Für eine Standard-SharePoint-Installation ist der Server der lokale Host. Da können wir entweder den Namen angeben oder einfach local in runden Klammern. Dann Backslash und als Instanznamen SharePoint. Sie sehen, ich kann mich mit dem Server verbinden. Ich sehe hier die entsprechenden SharePoint-Datenbanken. Fein. Jetzt gibt es noch was Drittes, was ich empfehle, runterzuladen. Und zwar nur dann, wenn Sie eine Testumgebung haben. Es geht nämlich darum, dass wir ein Tool brauchen, mit dem wir ein selbst signiertes Zertifikat für SSL erstellen. Das ist nur, wie gesagt, für eine Testumgebung notwendig. Wenn Sie das Ganze produktiv nutzen wollen, dann sollten Sie sich ein Zertifikat für Ihren Server kaufen. Das Tool, das wir brauchen, ist Self-SSL und das findet sich unter anderem in den IIS 6 Resource Kit Tools. Gehen hier also drauf. Die gibt es nur in englischer Sprache, das macht aber in dem Fall nichts. Sagen wir, laden die runter. Okay. Und führen das Ganze wiederum aus. Aus diesen Resource-Kit-Tools brauchen wir nur ein einziges, nämlich Self-SSL, was es uns ermöglicht, eigene Zertifikate so zu erstellen, wie wir die hier brauchen. Okay, ich muss irgendwas als Firmenname eingeben. Und deswegen eine Custom-Installation und alles abhaken, außer das Tool Self-SSL, was sich hier unten findet. Okay, damit haben wir alles installiert, was wir brauchen. Und das heißt, wir können zur eigentlichen Konfiguration übergehen. Nun gibt es im Internet verschiedene Anleitungen, die beschreiben, wie ich formularbasierte Authentifizierung mit SharePoint mache. Ich verwende hier diese Anleitung von Donald Conlon. Wie gesagt, die Links alle im begleitenden Dokument. Wobei die Anleitung nicht ganz vollständig ist. Wenn Sie die einfach so ausführen, wie sie da steht, dann kommen Sie auf ein paar Klippen. Zu denen komme ich aber später. Gut. Welche Punkte müssen wir jetzt umsetzen? Das Erste, was wir machen müssen, ist das Tool RecSQL von ASP.NET ausführen. Das erstellt uns eine Datenbank, die geeignet ist, Konten für SQL-Authentifizierung zu enthalten. Dieses Tool finden Sie automatisch auf C, Windows, Microsoft.NET, Framework Version 2 und dort haben Sie das Tool ASP.NET RecSQL. Führen Sie den Anwendungseintrag aus, kriegen einen Assistenten und da steht SQL Server für die Anwendungsfeed zu konfigurieren. Sagen Sie weiter. Jetzt müssen Sie als Servernamen wieder die SharePoint-Instanz eingeben, es sei denn, Sie haben einen zweiten SQL Server zur Verfügung. Also am einfachsten SKWWS, also der Servername Backslash SharePoint. Und als Datenbanknamen wählen Sie Standard. Das erzeugt Ihnen eine Datenbank mit dem Namen ASP.NET-DB. Das war es auch schon. Die Datenbank ist erzeugt. Als nächstes, wenn ich entsprechend dieser Anleitung vorgehe, ändere ich die Authentifizierung in SQL Server so, dass ich ein eigenes SQL-Login habe, das verwendet wird, um Zugriff auf diese Datenbank zu gewähren. Das müssen Sie nicht notwendigerweise machen. Alternativ können Sie auch bei Windows-Authentifizierung bleiben, statt SQL-Authentifizierung. Dann müssen Sie später der ASP.NET-Datenbank den Account Ihres Application Pools, Ihres SharePoint Application Pools als DB-Owner hinzufügen. Aber in diesem Fall bleibe ich bei der Anleitung und deswegen gehe ich auf den SQL-Server, konfiguriere ihn zuerst für gemischte Authentifizierung. Das mache ich hier, Rechtsklick auf den Servernamen Sicherheit und sage SQL und Windows Authentifizierungsmodus. Okay. Er sagt mir, dass ich den SQL-Server neu starten muss. Tun wir das mal. Und dann muss ich dieses SQL-Login anlegen. Das geht unter Sicherheit, Anmeldungen. Und ich erzeuge eine neue. Nenne die Forms Out User. Das soll SQL-Authentifizierung sein. Das Kennwort gebe ich ein. Das sollte ein starkes Kennwort sein. Okay. Kennwortrichtlinie und ähnliches brauchen wir nicht. Und dann mache ich noch unter Benutzerzuordnung eine Zuordnung zur Datenbank ASP.NET-DB und gebe ihr dort die Rolle DB-Owner. Denn dieses Konto braucht vollen Zugriff auf die Datenbank. So. Okay. Haben wir gemacht. Können Sie auch in die Datenbank reingucken. Wenn Sie hier unter Sicherheit Benutzer gehen, dann haben Sie jetzt diesen Login als Konto. Als nächstes müssen wir jetzt sowohl für die SharePoint-Zentralverwaltung als auch für den Secure Store Service SQL-Authentifizierung konfigurieren. Das mag Sie jetzt vielleicht wundern, denn eigentlich wollen wir über diese beiden Dinge ja gar keine SQL-Authentifizierung machen. Wir schalten sie auch nicht ein in SharePoint, aber wir müssen sie konfigurieren, damit Sie dort auch die Benutzer entsprechend konfigurieren können, damit Sie zum Beispiel administrative Konten festlegen können oder ähnliches. Gut, machen wir das. Dazu gehe ich auf die IIS-Verwaltung. Mach das groß, weil ich da viel Zeit verbringen werde in nächster Zeit. Und öffne die Seite der SharePoint-Zentralverwaltung. Das ist diese hier, SharePoint Central Administration. Gut. Erste Tat ist, dass Sie eine Verbindungszeichenfolge für den SQL-Server einrichten, wo die Datenbank drin ist. Das mache ich hier über Verbindungszeichenfolgen, sage Rechtsklick hinzufügen, gebe dem Kind einen Namen, nennen die FBADB für Form Space Authentication Datenbank. Servername ist, trage ich ein. Bei Servernamen müssen Sie immer den Instanznamen mit angeben und der Datenbankname ist ASP.NET.DB. Authentifizierung ist meine SQL-Authentifizierung. Forms as User. Zweimal das Kennwort. Und damit habe ich das angelegt. Okay, nächster Schritt, ich klicke hier wieder drauf, ist den Role-Provider einrichten. Das ist im Deutschen der Punkt Anbieter. Im Englischen steht der Provider und auch hier sage ich, ich möchte einen neuen hinzufügen. Gut, der Typ des Providers ist natürlich SQL-Role-Provider und der Name... Und der Name sollte einheitlich sein. Ich nenne den mal FBA Role Provider. Als nächstes müssen wir einen Application Name angeben. Das ist so eine Spezialität des Providers. Hier muss überall, in allen Dingen, wo wir das eingeben, ein Forward Slash rein für die Wurzel. Und wir müssen einen Connection String auswählen. Das ist der, den wir gerade angelegt haben. Okay. Damit haben wir den Role-Provider. Als nächstes brauchen wir noch den Membership-Provider. Den finden wir unter .NET-Benutzer. Der lädt das jetzt als erstes und möchte Ihnen die Benutzer anzeigen. Das Problem ist, der Membership-Provider, der jetzt da ist, verweist auf eine Datenbank, die gar nicht existiert. Deswegen dauert das eine Weile, bis er feststellt, nee, den Server erreicht er gar nicht. Solange muss ich warten, weil der Anbieterbefehl grau ist. So, das ist genau die Fehlermeldung, die wir bekommen, weil eben der standardmäßige Provider eine Datenbank hat, die gar nicht da ist. Das heißt, wir gehen jetzt auf Anbieter und sagen, wir wollen einen neuen hinzufügen. Typ ist wieder SQL Membership Provider. Der Name ist FBA Membership Provider. Okay, Application Name wieder, wie schon gesagt, Forward Slash. Connection String Name. FBADB. Und jetzt haben wir hier unten noch einige grundlegende Einstellungen dazu, was alles unterstützt werden soll. Zumindest Passwort Reset sollte man aktivieren. Okay, da ist unser Membership Provider. Schauen wir uns mal kurz in der Webconfig der Zentralverwaltung an, was das eigentlich jetzt an Ergebnis zeitigt. Das erste, was gemacht wurde, ist, dieser Connection String hier unten wurde angelegt. Und dann gibt es einen Eintrag Role Manager. Dort haben wir unseren Role Provider und darunter einen Eintrag Membership. Dort ist der Membership Provider. Hätte es auch von Hand machen können, dafür gibt es auch Anweisungen im Web. Okay. Jetzt müssen wir dasselbe wiederholen, und zwar für die Security Token Service Application. Alles, was wir eben gemacht haben, nochmal. Das heißt, Verbindungszeichenfolge anlegen. Okay, dann Role-Provider anlegen. Sie sehen, hier gibt es schon einen, auf den kommen wir später nochmal zurück. SQL-Role-Provider. Application-Name nicht vergessen. Connection-String auswählen. Fertig. Und Membership Provider. Application Name, Connection String Name, Enable Password Reset. Okay, das war's für die Security Token Service Application. Als nächsten Schritt müssen wir jetzt die eigentliche Webanwendung anlegen, für die wir die formularbasierte Authentifizierung haben wollen. Dazu gehen wir in die SharePoint Zentraladministration, loggen uns einmal ein. Und gehen dann auf den Punkt Webanwendungen verwalten. Der findet sich in der Anwendungsverwaltung, Webanwendungen verwalten. Und hier erstellen wir eine neue Webanwendung. Die soll formularbasierte Authentifizierung, die heißt hier Claims Authentication oder forderungsbasierte Authentifizierung, verwenden. Sie soll SSL gesichert sein, das heißt also Port ist 443. Der Host-Header ist der Name, unter dem wir das erreichen wollen, sharepoint.skdomain.local. Als Authentifizierung wollen wir sowohl die integrierte Windows-Authentifizierung als auch die formularbasierte Authentifizierung aktivieren. Das ist vor allem für Testzwecke sehr sinnvoll, weil Sie dann im Zweifelsfall immer noch mit Ihrem Windows-Account darauf zugreifen können. Später produktiv ist es vielleicht sinnvoll, die Windows-Authentifizierung abzuschalten. Jetzt geben wir hier den Namen des ASP.NET Membership Providers ein. Das muss genau derselbe Name sein, den wir dann später in der IIS-Zentralverwaltung eintragen. Nennen wir hier also FBA Membership Provider, wie schon die ganze Zeit, und FBA Role Provider für den Role Provider. Dann können wir hier noch eine URL für die Anmeldeseite angeben, wenn wir das ändern wollen. Und wir müssen den Application Pool Account festlegen. Im Produktivbetrieb ist es hier immer sinnvoll, einen eigenen anzulegen. Für diesen Test hier nehmen wir schlicht den Network Service Account. Dann können wir der Datenbank einen Namen geben. Wir können festlegen, was der Suchserver ist, aber in dem Fall soll es uns reichen. Okay, und die Webanwendung wird angelegt. Gut, die Webanwendung ist fertig. Der nächste Schritt ist jetzt die Erstellung einer Site Collection oder Website-Sammlung. Da geben wir einen Namen. SQL-Austest nennen wir die. Wir können eine Beschreibung eingeben. Die URL ist die Wurzel und wir müssen zwei Sammlungsadministratoren eingeben. Das heißt, wir müssen nur einen, wir können zwei. Sinnvoll ist es hier, einen Windows-User als Fallback zu verwenden und einen SQL-User. Hier also als Windows-User den Administrator. Den SQL-User definieren wir dann später. Wir müssen hier also nochmal zurückkommen. Denn im Augenblick haben wir ja den Provider noch nicht eingerichtet für diese Webanwendung. Okay, jetzt können wir noch nicht auf diese URL zugreifen, weil uns dazu noch ein paar Einstellungen fehlen. Zuallererst müssen wir SSL konfigurieren, damit wir auch mit HTTPS darauf zugreifen können. Im Augenblick, das können wir gut sehen, indem wir auf die IIS-Verwaltung gehen und uns mal den Punkt Zertifikate anschauen. Finden Sie auf Server. Im Augenblick sind keine SSL-Zertifikate vorhanden. Wir könnten jetzt hier ein selbstsigniertes Zertifikat erstellen. Das hilft uns leider aber überhaupt nichts, weil dieser Punkt im IIS-Manager grundsätzlich ein Zertifikat für den Namen des Servers, also sk-wws, ausstellt. Wir brauchen aber ein Zertifikat auf sharepoint.skdomain.local und das müssen wir erstellen und das geht eben nicht mit dem IIS-Manager. Deswegen haben wir uns ja vorhin das Tool Self-SSL runtergeladen. Das finden wir unter Program-Files x86, IIS-Resources Self-SSL. Und dort können wir jetzt ein Zertifikat erstellen. Die Kommandozeile ist self-ssl/n:.dort kommt der Common Name des Servers rein, also /n:.csn-sharepoint.skdomain.local/v legt die Anzahl der Tage fest, die das Zertifikat gültig ist, /s braucht die ID der Site. Die ID der Site finden Sie unter Sites bei SharePoint und hier sehen Sie, diese ID brauchen wir. Gehen wir einfach mal auf die erweiterten Einstellungen, kopieren die ID und kopieren die in unsere Kommandozeile rein. Und schließlich und endlich brauchen wir den Parameter /t, der sorgt dafür, dass dieses Zertifikat in den lokalen Zertifikatstore auf den Server eingetragen wird und dadurch auf dem Server als gültiges Zertifikat angesehen wird, auch nur auf dem Server. So, jetzt haben wir das Zertifikat erstellt. Schauen wir uns das Ergebnis mal an. Dazu gehen wir auf die entsprechende Site. Das finden Sie nicht unter SSL-Einstellungen, wie man vielleicht vermuten würde. Hier kann ich bloß SSL erforderlich festlegen, damit niemand auf die Idee kommt, normal sich damit zu verbinden, sondern Sie finden es unter Bindung. Und Sie sehen hier eine Bindung HTTPS Port 443 und das Zertifikat, was wir gerade erstellt haben, für das ich den lokalen Schlüssel besitze und was hier als gültig angesehen wird auf diesem Server. Okay. SSL ist also da. Jetzt können wir hergehen und die ganzen anderen Einstellungen machen. Als nächstes brauchen wir einen DNS-Eintrag, der auf sharepoint.skdomain.local ist. Das ist ein CNAME oder Alias-Eintrag. Der Alias-Name ist der Name, unter dem wir zugreifen wollen, also SharePoint. Und der geht auf skwws.skdomain.local, also den eigentlichen Servernamen. Okay, jetzt können wir das Ganze testen. NSLookup, SharePoint.skdomain.local und wir kriegen IP-Adressen zurück. Das heißt also, unser DNS-Eintrag ist auch korrekt. Fein. Jetzt kommen wieder die Schritte, die wir schon mehrfach gemacht haben. Wir brauchen also eine Verbindungszeichenfolge. Die soll wie immer FBADB heißen. Servername ist derselbe wie vorher. Wieder mit Instanzname SharePoint. Datenbankname ist derselbe wie vorher. Authentifizierung ist dieselbe wie vorher. Das heißt, all diese Einstellungen, die wir bereits zweimal gemacht haben, werden hier ein drittes Mal für unsere eigentliche Webanwendung ausgeführt. Okay? Nächster Schritt sind dann der Role Provider. Gehen wir also wieder auf den Punkt Anbieter, erstellen einen neuen Role Provider aller Einstellungen genauso wie vorher. An dieser Stelle ist es nur absolut essentiell, dass Sie den richtigen Namen eingeben, denselben Namen, den Sie auch eben beim Erstellen der Webanwendung verwendet haben, denn ansonsten wird das Ganze nie funktionieren. Also lieber zweimal prüfen, dass der Name mit der Webanwendung übereinsteht. Ebenfalls wichtig, Application-Name eingeben. Okay. Dritter Punkt, wie immer, .NET-Benutzer, das heißt den Membership-Provider, auch hier Anbieter hinzufügen. Auch hier ist es ganz essentiell, dass der Name exakt mit dem übereinstimmt, den wir in der SharePoint-Zentralverwaltung eingegeben haben. Tragen wir hier ein. Und Passwort Reset, fein. Gut, das war dasselbe wie eben. Jetzt kommt was Neues, denn jetzt können wir tatsächlich Rollen und Benutzer erzeugen. Dazu gehen wir zuerst auf .NET Rollen, wählen als Standardanbieter den, den wir gerade erzeugt haben, aus, also FBA Role Provider. Er verbindet sich, wenn es einen Fehler im Connection String oder mit der Datenbank gibt, würden Sie jetzt einen Fehler bekommen? Keiner. Das heißt, ich kann schlicht und ergreifend eine Rolle Superuser hinzufügen, die für meine Administratoren ist, eine zweite Rolle Standarduser. Okay. Und habe damit zwei Rollen, die ich meinen Benutzern zuordnen kann. Dasselbe für Benutzer. Ich gehe also auf .NET Benutzer, wähle einen Standardanbieter, wähle den, den wir gerade erstellt haben, FBA Membership Provider, okay. Er verbindet sich mit der Datenbank und ich kann jetzt anfangen, Benutzer hinzuzufügen. Hier gebe ich einen Benutzernamen ein, Steffen K., E-Mail-Adresse, gebe entsprechend das Kennwort zweimal ein und unten hätte ich auch noch die Möglichkeit, eine Frage für den Passwort-Reset einzugeben. Hier weise ich dann die Rollen zu, soll ein Superuser sein. Als nächstes noch einen zweiten Benutzer hinzugefügt, den nenne ich mal Test. E-Mail-Adresse. Wichtig übrigens, Sie müssen unbedingt ein starkes Kennwort eingeben, weil es sonst zu Fehlern kommen kann. Wenn Sie ja schwache Kennwörter eingeben, weil dann vielleicht der Benutzer nicht angelegt werden kann, weil das gegen eine Policy widerspricht. Okay, der kriegt jetzt die Rolle Standard-User und ich bin fertig. Jetzt gehe ich zurück auf die Anwendungsverwaltung und möchte meinem Benutzer Steffen K. als zweiten Site Collection Administrator eintragen. Das geht über den Punkt Website Sammlungsadministratoren ändern. Gehen wir jetzt drauf. Jetzt muss ich die Site Collection ändern, dass ich auch die habe, die ich haben will. Gebe jetzt Steffen K. als sekundären Site Collection Administrator ein. Drücke auf Namensauflösung und wenn der Name jetzt aufgelöst wird, Sie sehen hier FBA Membership Provider Steffen K., dann funktioniert der ganze Zugriff auf die Datenbank. Das heißt, dann kann er auch wirklich mit diesen SQL-Benutzern arbeiten. Okay? Damit bin ich, also ist der Benutzer Steffen K. Site Collection Administrator. Alles ist fertig. Ich sollte auf meine Site Collection mit SQL-Authentifizierung zugreifen können. HTTPS SharePoint.skdomain.local. Und jetzt bekomme ich ein Anmeldefenster, was mir als allererstes ermöglicht, die Authentifizierungsart auszuwählen. Ich habe ja zwei Authentifizierungen zur Verfügung, sage jetzt also hier Formular-Authentifizierung, gebe meinem Benutzer ein, Steffen K., Kennwort, das, was ich vorhin vergeben habe, gehe auf Anmelden und dann, Sie sehen hier oben, das Zertifikat ist lokal als gültig angesehen, auf Anmelden und dann meldet er mich an, authentifiziert mich, aber ich bekomme eine Fehlermeldung. Und das, obwohl ich gültig angemeldet bin. Sie sehen, da steht zurzeit angemeldet als Steffen K. Woran liegt das? Das liegt daran, dass SharePoint immer Claims Authentication nutzen muss, Standard SQL-Authentifizierung mit dem SQL-Provider geht nur, wenn man den Umweg über die Claims Authentication macht. Das heißt, ich kann mich zwar anmelden, kann aber damit nicht auf SharePoint zugreifen. Was kann ich dann mit tun, damit das Ganze funktioniert? Ich muss schlicht und ergreifend wieder die standardmäßige SharePoint Claims Authentication als Standard-Authentifizierung einstellen. Das heißt, ich gehe zurück auf .NET Rollen, mache einen Rechtsklick drauf und sage, Standardanbieter ist jetzt nicht mein FBA Role Provider, sondern der standardmäßige SharePoint Claims Authentication Role Provider. Dieser Provider, der hier C heißt, der nutzt dann wiederum hintenrum meinen Provider, um auf die Datenbank zuzugreifen. Das heißt, wenn ich hier Rollen einrichten will, muss ich den Standardprovider ändern auf meinen und für Benutzung zurück. Dasselbe für Benutzer. Das heißt, ich mache wieder einen Rechtsklick, wähle als Standardprovider den SharePoint Claims Authentication Provider. Die Fehlermeldung braucht mich nicht interessieren. Das funktioniert trotzdem. Ich muss es wieder zurückändern, wenn ich Benutzer anlegen will. So, dann gehe ich also nochmal auf meine Site, sharepoint.skdomain.local. Und übrigens, der Punkt, dass der Role-Provider auch zurückgeändert werden muss, das ist ein Punkt, der in dem Dokument, was ich hier verlinke und nachdem ich arbeite, fehlt. Deswegen sagte ich, Sie bekommen einen Fehler, wenn Sie strikt nach dem Dokument vorgehen, nämlich den, dass der Role-Provider nicht funktioniert. Okay? Ich bin angemeldet. Sie sehen oben rechts, ich bin als Steffen K. angemeldet, kann darauf zugreifen, kann jetzt Berechtigungen vergeben für die anderen Benutzer. In diesem Fall will ich mal nur Leseberechtigungen für meine Rolle Standard-User vergeben. Tipp das hier einfach ein, Standard-User. Der Name wird gegen meinen Role-Provider aufgelöst. Fein, jetzt kann ich das testen, indem ich mich abmelde als Steffen K., neu anmelde mit dem Benutzer Test. Okay, voilà, ich kann darauf zugreifen, bin Test und wenn ich dann mal in Dokumentbibliothek gehe, sehe ich, ich habe nur Leserechte, alles andere ist ausgegraut. Ergebnis, alles ist fertig, wir haben SQL-Authentifizierung eingerichtet mit SharePoint, mit Claims, mit Benutzern. Alles funktioniert. Nächste Schritte wäre jetzt eine vernünftige Anmeldeseite bauen, eine Seite bauen, an der die Benutzer sich registrieren können. Aber für heute soll es das gewesen sein. Zum Abschluss noch ein paar Ressourcen, die ich versprochen habe. Der Download-Link für alle Software, die Sie brauchen, ist auf downloadmicrosoft.com. Da brauchen Sie SharePoint Foundation, Management Studio Express und Self-SSL gegebenenfalls. Und die Anleitung, die ich verwendet habe, ist die hier von dem ersten Link. Es gibt noch zwei weitere Anleitungen. Die eine ändert, statt das über die IIS-Verwaltung zu machen, direkt manuell die Web-Config-Dateien. Und die unterste Anleitung aus der Technet-Dokumentation ist eine, die eigentlich für eine andere Art der Authentifizierung, nämlich Authentifizierung gegen einen LDAP-Server gedacht ist, aber auch nochmal einen guten Überblick gibt. Damit bin ich fertig für heute. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Steffen Krause.